Podcasts machen voll Bock, ey.
Willkommen zurück zu Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball. Mein Name ist Ole Freaks und ich freue mich heute auf einen speziellen Gast. Er ist kein Spieler des FC Bayern Basketball im Moment, muss in diesem Podcast eigentlich aber trotzdem kaum vorgestellt werden, weil er eine absolute Legende und Rekordspieler sowie Scorer dieses Vereins ist. Die Rede ist natürlich von Nihat Jedovic. Nihat wechselte im Sommer nach Malaga und fühlt sich in Spanien nun wie neu geboren, wie er selbst sagt. Im Podcast hat er mir erklärt, warum das so ist, was ihm an der ACB so gut gefällt und was er trotzdem auch an München vermisst. Außerdem hat er sich als Scout versucht und mir gesagt, was der FC Bayern mit den spanischen Gegnern in dieser Woche anfangen kann. Denn jetzt geht es ja nacheinander gegen Real Madrid und gegen Valencia Basket, gegen die er beide schon gespielt hat. Aber jetzt genug der Vorrede, viel Spaß mit Nihat Jedovic. Nihat, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir? Was macht das Leben in Malaga?
Ja, vielen Dank erstmal für den Anruf. Ich habe mich riesig gefreut. Alles super jetzt. Gerade regnet es, aber durch die Tage ist es immer wieder Sonnenschein. Und ja, 15 Grad Regen ist auch nicht schlecht.
Das ist tatsächlich ganz nice. Also ich habe vorhin tatsächlich geguckt, was gerade so die Temperatur in Malaga ist, weil ich hier aus dem Fenster geguckt habe und Schnee gesehen habe und dachte, irgendwie könnte es ein bisschen schöner sein. Bist du viel am Strand momentan?
Momentan nicht. Jetzt seit Mitte November bis Mitte Februar sind alle Restaurants am Strand und Cafés geschlossen. Also jetzt ist die Zeit, wo da nichts läuft. Aber vor dem war ich immer wieder am Strand, weil unsere Wohnung ist glücklicherweise nur zwei Straßen vom Strand entfernt. Das heißt quasi 300 Meter. Und deswegen konnten wir die Zeit auch da genießen. Und ja, jetzt kommt ein bisschen das schlechtere Wetter mit ein bisschen mehr Regen und so, aber ist immer noch okay. Ist nicht kalt wie in München und das kann man überleben.
Lässt sich gut aushalten, ja, hört sich so an. Du bist mit deiner gesamten Familie ja jetzt da, ne? Habt ihr euch alle gut eingelebt?
Alles super, ja, alles super. Wir sind richtig glücklich und von dem ersten Tag haben wir uns direkt eingelebt. Die spanische Sprache ist jetzt auch nicht etwas, das wir nicht wussten, da ich in Barcelona gespielt habe. Meine Frau kennt ja auch Spanisch, weiß auch umso leichter und alles andere im Verein und die Leute rundherum waren sehr lieb und wir genießen die Zeit wirklich hier.
Und deine Kinder gehen dann jetzt auch schon in die spanische Schule beziehungsweise in den Kindergarten dort?
Genau, der Größere, der 7 Jahre alt, der geht in die Schule, internationale Schule, Englisch und Spanisch, und der Kleinere immer noch nicht. Und aber ja, der kommt jetzt in den Alter, wo die Kinderkrippe anfängt und so etwas.
Ja, auch aufregende Zeit auf jeden Fall für die. Aber ja, also
er nutzt noch die Zeit, wo er alleine ist und macht mit uns ein paar Sachen, aber ich glaube, in den nächsten paar Monaten wird er auch in die Kindergrippe anfangen.
Ja, ich meine, wir wissen ja, dass du Weihnachten anders feierst, aber also so in München hat jetzt halt wieder die Zeit angefangen, so mit den Weihnachtsmärkten, die sind jetzt offen. Auf dem Marienplatz hast du halt den großen Baum natürlich. Fehlt euch das so ein bisschen, also so diese Adventsstimmung, oder gibt es da aber auch was Vergleichbares in Malaga?
Nee, es gibt auch hier nicht so jetzt wie in München ausgeprägt, aber es gibt in der Innenstadt auch ein paar Plätze, wo man die Winterzeit und die Weihnachtszeit genießen kann. Klar, ich mag den Winter und mir fehlt der Winter, aber nichtsdestotrotz kann man auch hier auch die Stimmung erleben und nicht jetzt so, dass man überhaupt nichts mitkriegt, sondern ja, schon in den jetzt, seit, glaube ich, Anfang Dezember sind auch die Weihnachtsmärkte hier offen und ja, das kann man gut Zeit genießen.
Es ist jetzt knapp 4 Monate her, dass du deinen Wechsel verkündet hast, nach also insgesamt 9 Jahren in München. Gibt es irgendwie sonst was dir jetzt fehlt nach so einer langen Zeit?
Nee, wirklich nicht. Also ich hatte klar Angst, nach 9 Jahren etwas zu wechseln im Leben ist nicht leicht. Du musst aus deiner Komfortzone rausgehen und ich hatte ein bisschen Angst, wie ich das alles schaffen soll. Aber ehrlich gesagt war es besser als erwartet und ich habe mich sehr schnell integriert hier und die Leute, nicht nur im Verein, außerhalb des Vereins, sind richtig nett und es hat mir und meiner Familie leicht getan, uns sehr schnell zu integrieren. Klar, 9 Jahre sind eine lange Zeit und ich habe mich wie zu Hause gefühlt in München, aber ich bin ein professioneller Basketballspieler und unser Leben ist da, wo wir zurzeit spielen und das ist jetzt Malaga und so habe ich mich auch fokussiert.
Du hattest ja in der Zeit, bevor du nach München gekommen bist, auch mehrere Stops, so die halt kürzer waren und wo du dich halt schnell irgendwie auf ein neues Umfeld dann wieder so ein bisschen einstellen musstest und eingewöhnen musstest und so. Hilft dir das jetzt auch oder ist das eine andere Situation?
Klar, hat es mir geholfen, aber wenn du aus dem Dreh raus bist, dass du jede Saison Verein wechselst, wenn du 9 Jahre in einem Verein bist, dann vergisst du manchmal ein paar Dinge, wie es ist. Aber ich hatte sehr, sehr viel Glück, dass ich von dem ersten Tag mich hier gut wohlgefühlt habe und alles war dann leichter. Klar gab es ein paar Probleme mit dem Lebensstil, mit den kleineren Sachen, den familiären Sachen, wo man jetzt einkaufen soll oder was man jetzt mit den Kindern machen soll, welche Schule, dies und das. Aber das waren Mini-Probleme, die wir wirklich überstanden haben mit den Leuten, die uns hier sehr hilfreich waren.
Das sind wahrscheinlich alles einfach so Routinen, die man einfach irgendwie dann wieder
Genau,
so ein bisschen neu
genau,
aufbauen muss, ne?
genau.
Mir hat Andreas Burkhardt erzählt, dass du im Vorfeld, also auch als ihr jetzt ein bisschen geschrieben und gesprochen hattet, dass du ihm gesagt hast, dass du dich so ein bisschen wie neu geboren fühlst in Malaga. Kannst du ein bisschen erklären, was du damit meinst?
Ja, also nach der nicht so guten Zeit in den letzten paar Jahren bei München, wo ich durch die Verletzung gegangen bin und alles, hat es an mir sicherlich auch gehängt irgendwo im Kopf und da war ich nicht frei und dieser Wechsel hat auch einerseits auch gut getan, weil ich aus der Komfortzone rausgehen musste, mich wieder beweisen musste und umso schwieriger in der besten Liga Europas und nicht in ein Verein, einen kleinen Verein, sondern einen Verein mit einer großen Tradition. Und das hat mir wirklich geholfen und ich fühle mich wie neu geboren, also wie mit einer neuen Kraft. Und das sieht man auch, glaube ich. Die Leute schreiben mir und fragen nach, wenn sie mich im Fernsehen gucken durch die Spiele. Und das sieht man auch in den Spielen, wie ich mich wohlfühle und wie ich die Zeit hier genieße. Und ja, mit dem Erfolg auch umso mehr.
Sportlich läuft es ja auch echt gut. Also du spielst im Schnitt, habe ich nachgeguckt, 22 Minuten, machst 10 Punkte pro Spielgrad und Malaga ist auch Dritter in der ACB, also was ja auch wirklich keine kleine Hausnummer ist, so zum Zeitpunkt unserer jetzigen Aufnahme. Dazu spielt ja auch in der Champions League, was im Endeffekt bedeutet, es sind ein bisschen weniger Spiele als jetzt so mit diesem Euroleague-Schedule. Kommt dir das auch entgegen zum jetzigen Zeitpunkt deiner Karriere? Also nachdem du, wie du gesagt hast, über die letzten Jahre halt auch einige Probleme hattest?
Also ich feiere das riesig. Also das ist überragend, weil die Champions League spielt man jede zweite Woche. Das ist nicht jede Woche, sondern jede zweite Woche. Und es ist so angenehm für die Spieler und für die Trainingseinheiten, weil du kannst an dir selber arbeiten. Wir wissen ja, wie es in der Euroleague ist. Du hast überhaupt keine Zeit, an dir selber etwas zu arbeiten, weil das ist nur von Spiel zu Spiel und von Reise zu Reise. Und für mich war es wirklich ein perfekter Moment, um jetzt in diese Routine reinzugehen. Und klar, Wochenende sind immer schwer, weil du spielst gegen die besten Mannschaften in Spanien und es gibt keine leichtere Mannschaft. In der Champions League ist es noch okay. Es gibt jetzt in der Gruppenphase Spiele, wo wir auch deutlich gewonnen haben, Spiele auch, die wir am Ende gewonnen haben und da kann man auch ein bisschen die Spieler wechseln, ein bisschen mehr rotieren. Aber für mich, ehrlich gesagt, persönlich finde ich das besser, diesen System zu spielen.
Ja, das wollte ich dich tatsächlich auch später noch fragen, aber dann können wir da eh ganz gut schon dran anknüpfen. So nachdem du es ja über viele Jahre halt auch so das das Gegenteil erlebt hast, also mit dem Euroleague-Spielplan. So, wenn du das so aus heutiger Sicht betrachtet, ist das in Wirklichkeit einfach zu viel? Also wenn man jetzt irgendwie bedenkt, ich möchte eigentlich in jedem Spiel quasi so meine Peak-Performance abliefern, so das Beste zeigen, was ich irgendwie kann. Ist das möglich mit so einer Doppelbelastung?
Also ehrlich gesagt, was ich erlebt habe durch die Jahre in der Euroleague und was es mich am Ende gekostet hat, ist, wenn du ein Problem hast, ein physisches Problem, eine kleinere Verletzung, du hast niemals Zeit, die Verletzung auszukurieren, weil du hast in 2 Tagen wieder ein Spiel, dann kommt Wochenende, das Spiel am Wochenende ist auch wichtig und dann geht es so vorwärts und du hast niemals Zeit, an dir selber zu arbeiten, etwas, diese 10 Monate. Und du bist nur am Ackern und dann am Ende, was mir auch passiert ist, du von einer kleineren Verletzung kommst du in eine größere Verletzung und das dauert dann 1, 2 Saisons und dann bist du weg. Und Bessere an dieser Situation jetzt hier ist, dass du durch die ganze Woche einen Trainingsplan hast, wo du 1 oder 2 Einheiten wirklich starke hast. Aber die anderen Einheiten sind mehr individuell für die Spieler geeignet, um an ihren Defiziten zu arbeiten. Und wenn ich mit den Spielern jetzt hier rede, die auch bei Malaga spielen oder wenn wir gegen Konkurrenten wie gegen Valencia, wo wir gespielt haben, wenn ich mit denen spreche, die jetzt in der Euroleague sind, dann sehe ich schon, dass die Spieler jetzt auch im Dezember schon an der Grenze sind, weil es ist nicht leicht, diesen Rhythmus zu halten und ja, es ist schwer.
Bedeutet das dann quasi, dass du jetzt halt in einzelnen Spielen kannst du eher an deine Grenze quasi gehen, weil du halt in der Zwischenzeit das dann auch so die Möglichkeit hast, dich wieder ein bisschen zu regenerieren, Kräfte zu sammeln und dann ist quasi, also dass so quasi das durchschnittliche Niveau, was man erreicht, dadurch einfach ein bisschen höher ist, weil man zwischendurch sich halt ein bisschen entspannen kann?
Genau, wenn du zum Beispiel eine kleinere Verletzung hast, dann durch die Woche kannst du auch 2, 3 Tage nicht trainieren und für das Wochenende bereit sein. Wenn du Euroleague spielst, wenn du 3 Tage raus bist, das heißt, du verlierst 2 Spiele Minimum und dann für Wochenende bist du fraglich. Das ist die komplette Woche. Das ist die positive Seite an diesem Schedule, wo du Champions League spielst. Klar, die Mannschaften sind nicht so wie in der Euroleague, das muss man auch sagen, aber ich weiß nicht, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich das jetzt feiere und nach meinen Verletzungsproblemen, die ich hatte in den letzten 2 Jahren, habe ich bis jetzt Gott sei Dank nicht eine Trainingseinheit nicht absolviert. Also ich war bei jeder Trainingseinheit, bei jedem Spiel war ich dabei, deswegen für mich ist es super.
Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Das ist ja wahrscheinlich für deine Familie eigentlich auch ganz angenehm, wenn du ein bisschen weniger unter der Woche auch irgendwo auf Reisen bist, ne? Bisschen mehr, ja, Stabilität.
Ich habe meine Frau, nee, nicht Frau, sondern meinen Kumpel vor kurzem gesagt, endlich habe ich meine Frau kennengelernt und eine sehr gute Person. weil in der Euroleague, als wir die Euroleague gespielt haben, war ich niemals zu Hause und wir waren immer an Reisen und an Spielen und jetzt habe ich wirklich die Zeit, wir trainieren einmal am Tag, meistens morgens so von 11 bis 1 Uhr und dann den ganzen Tag hast du die Zeit für die Familie.
Das klingt echt super. Also wenn man feststellt, dass man sich mag, ja, dadurch, genau, dass man sich häufiger sieht. Das klingt sehr gut. Kannst du so rückblickend ein bisschen beschreiben, wie das mit dem Wechsel im Sommer zustande kam? Weil also es kam ja für viele dann, glaube ich, schon überraschend. Also weil nach 9 Jahren konnte man sich irgendwie Bayern ohne Djedovic nicht vorstellen und Djedovic ohne Bayern irgendwie auch nicht. Und dann ist es ja trotzdem dazu gekommen. Wie ist das abgelaufen?
Ehrlich gesagt, als ich die Information bekommen habe, dass der Verein nicht mit mir rechnet rechnet in einer anderen Funktion, vielleicht, dass ich ein bisschen weniger spiele oder ein bisschen mehr auf der Bank sitze, habe ich mir nachgedacht und überlegt und als die Situation mit Malaga kam, habe ich dann ein paar Tage überlegt und habe mich für eine neue Situation in meiner Karriere entschieden und alles lief professionell und ich verstehe auch den Verein, ich verstehe auch den Trainerstab, Ich ging durch zwei Saisons, wo ich ab und zu auch verletzt war und ich konnte nicht mein Maximum geben. Dann haben sie den Kader sicherlich für die nächste Saison da zusammengestellt. Ich war nicht in den Plänen oder war sehr wenig in den Plänen und ich habe mich nicht so gefühlt. Und ich habe gedacht, dass ich noch etwas geben kann in meiner Karriere und ja, alles wie im normalen professionellen Sport, so passieren diese Sachen. Und klar, es war eine harte Entscheidung, aber im Nachhinein glaube ich, dass es eine gute Entscheidung war für mich, weil ich bin noch jung, ich bin 32 Jahre alt und ich kann noch sehr viel dem Basketball geben.
Und wie ist das jetzt? Schaust du so aus der Ferne noch zu bei Spielen von Bayern?
Ab und zu, ja, wenn ich keine Spiele habe oder keine Abendtrainingseinheiten habe, schaue ich noch ab und zu die Euroleague. Wochenende schwer, weil wir auch Wochenende spielen. Und ja, sehr viele neue Gesichter. Ich kenne kaum jemanden, aber okay. Lucho kenne ich mindestens. Und ja, bislang wie in der normalen Euroleague-Saison. Also am Anfang ist es schwierig, weil du hast sehr viele neue Spieler, aber jetzt glaube ich, dass die ein bisschen den Rhythmus gefunden haben und jetzt nach besser werden kann.
Und hast du zufällig das Spiel gegen Berlin gesehen und hast du dann, also fehlen dir dann die Buhrufe quasi, also weil du nicht mit dabei bist sozusagen?
Nee, das Spiel habe ich wirklich nicht geguckt. Also ich weiß nicht, was war da oder wir hatten Training oder wir hatten Spiel, ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, ich habe mich komplett umgeschaltet, also auf meine Situation jetzt. Ich habe vielleicht ein, zwei Tage gelitten und dann habe ich zu mir gesagt, okay, jetzt musst du das Buch umdrehen und so habe ich das in meinem Kopf gemacht. Klar, wenn ich jetzt ein bisschen nachdenke, wenn du mich so fragst. Ich habe mit Liebe für Bayern gespielt. Klar, Bayern, als ich immer das Trikot angezogen habe, war für mich etwas Besonderes. Aber man muss sich umschalten, weißt du. Man kann nicht jetzt in der Situation leben, ja, ich würde gerne, dass ich in Bayern bin oder so etwas, weil das nutzt mir jetzt in diesem Moment überhaupt nichts.
Ja, und also kann ich voll verstehen. Und ich meine, es ist ja andererseits dann auch irgendwie schön, wenn es halt dann trotzdem so eine absolute Top-Adresse ja ist wie Malaga und da das Interesse da ist und es ergibt sich diese Möglichkeit und du
Genau,
kannst ja auch
genau.
sofort irgendwie zeigen, was halt noch so in dir steckt, ne? Also es hört sich ja an, als wäre es
Genau.
einfach ein sauguter Wechsel für dich auch gewesen.
Genau. Und man muss nicht vergessen, dass es die beste Liga von Europa ist und dass die Liga wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Und ich wollte noch mal zeigen, dass ich auf einem hohen Niveau spielen kann. Ich wollte mir selber beweisen, nicht nur den anderen Leuten. Also ich wollte mir selber beweisen, okay, ich mache das jetzt und wenn es nicht klappt, dann klappt es einfach nicht. Aber das war meine Entscheidung und ja.
Ja, bisher läuft es ja super. Also das ist tatsächlich ja auch ein Grund, warum wir gerade in dieser Woche miteinander sprechen, weil du jetzt natürlich auch ein First-Hand-Experte so für den spanischen Basketball natürlich bist und auch, also was die beiden Gegner angeht in dieser Woche. Aber ich wollte erstmal generell fragen, so, was sind für dich Unterschiede zwischen der ACB und der BBL? Also was macht diese spanische Liga insgesamt so besonders?
Ja, also ich glaube, ein sehr großer Unterschied ist es. Erstmals, es gibt ein paar Regelungen, die man nicht in der anderen Liga benutzt, beziehungsweise in der Euroleague oder der deutschen Liga. Und das heißt, jetzt in der spanischen Liga, wenn du in der Defense bist und die Offense Schrittfehler macht oder 24 Sekunden laufen aus oder die machen einen Fehlpass, du brauchst nicht mehr den Schiedsrichter den Ball zu geben, sondern du gehst, rennst nach dem Ball, nimmst den Ball direkt und wirfst ihn ein und gehst direkt in die Offense. Das ist schon mal etwas anderes. Jetzt, wenn es Offensivfoul ist oder wenn es etwas ist, wo der Schiri eine Nummer zeigen muss oder etwas zeigen muss, dann nimmt der Schiri den Ball. Aber alles andere, wo der Schiedsrichter keinen Einfluss hat, nimmst du den Ball und gehst direkt in die Offense. Klingt ein bisschen wild, aber wenn man das schon kennt, ist es wirklich super.
Ja.
weil da kannst du 2, 4, 6 Punkte gewinnen. Wenn die Offense über etwas meckert, dann bist du schon an der anderen Seite und machst den Korbleger.
Das ist eigentlich eine ziemlich gute Regelung, muss ich sagen. Also auch gerade, weil man das ja, also auch als Zuschauer ist das ja oft eher was. Also ich meine, ich weiß, warum Spieler sich auch oft aufregen über fehlende Calls und so und warum man Diskussionen dann teilweise hat. Aber so als Zuschauer willst du das ja nicht sehen, sondern als Zuschauer willst du eigentlich einfach nur sehen, es geht mit Tempo irgendwie direkt weiter. Dafür
Genau,
ist es eigentlich eine ziemlich
genau.
gute Regelung.
Und wenn du schon Tempo gesagt hast, hier spielt man mit auf einem sehr hohen Tempo. Zum Beispiel, unsere Statistik sagt, dass wir und die andere Mannschaft, wenn wir in unserem Spiel 6 bis 7 Offenses pro Minute haben. Also 6 bis 7 Offenses. Also man spielt wirklich schnell.
Ja.
Und unser Trainer meistens nimmt 1 oder 2 Timeout-Calls pro Spiel. Das heißt, wir spielen also wirklich Basketball mit wenig Interruption von den Schiedsrichtern. Und das ist das Beste an diesem spanischen Basketball, sagen wir so, die alle nennen. Wir haben sehr viele Probleme, zum Beispiel, wenn wir jetzt von den spanischen Spielen in die Champions League Spiele gehen. Und wir haben da sehr viele Probleme, weil da die anderen Trainer rufen sehr viele Timeouts, sehr viele taktische Sachen. Da haben wir sehr, sehr viel Probleme, diese Umschalt zu machen. Aber zum Glück gelingt uns das jetzt bis jetzt. Aber ja, die spanische Basketball ist einfach leichter zu spielen.
Ist das dann, also mit den wenigen Auszeiten, ist das dann so ein Ding, wo einfach die Trainer sagen, meine Spieler sind smart, die können die Situation schon lösen, also muss ich da nicht so oft eingreifen? Ist das der Grund dafür?
Ich glaube schon, einerseits, und andererseits wollen sie einfach nur Tempo-Basketball und schönen Basketball spielen, mit sehr vielen Dreierschüssen, mit sehr vielen Fastbreaks, sehr viele Alley-oops, also kann man das auch sagen.
Ja, du hast ja auch also im Voraus schon Verbindungen gehabt nach Spanien und hast dort auch schon als junger Mann, also mit 16, 17 im Nachwuchsprogramm gespielt von Barcelona. Wie hat dich das so als Spieler geprägt, beziehungsweise war diese Spielidee, dieses Tempo-Basketball, schöner Basketball, war das da auch schon ein wesentlicher Faktor?
Ich glaube schon. Also es ist sicherlich leichter, ohne so viel Druck zu spielen. Das heißt, wenn du einen Trainer hast an der Bank, der jedes Detail guckt und jede Aktion guckt, du musst jetzt hier stehen, du musst jetzt da stehen und 100 Timeouts ruft, dann ist es schwieriger für den Spieler. Dann fühlst du dich wie ein Roboter, wie eine PlayStation. In dieser Situation, wo der Trainer dich spielen lässt und du durch den Spiel deinen Rhythmus finden musst, dann ist es, glaube ich, finde ich, für einen Spieler besser. Und er kann mehr Fehler machen, aber durch die Fehler kann er lernen, weil die Fehler kann man nicht sehen. Wenn du das Spiel hoch und runter spielst, mit keinen Auszeiten oder Timeouts, dann ist es leichter für den Spieler.
Man hat es ja, also gerade so dieses kollektive Spielverständnis jetzt teilweise dann auch bei der Eurobasket im Herbst gesehen. Wie war das da für dich? Also hat dich das da mehr überrascht, dass Deutschland so ein gutes Turnier gespielt hat oder dass es am Ende dann doch Spanien war, was die Medaille geholt hat? Also was die Goldmedaille geholt hat, meine ich, obwohl jetzt nicht so wie in früheren Jahren so die
Ja.
Superstars irgendwie dabei waren.
Also ehrlich gesagt, ich war hier in der Vorbereitung und hier hat niemand geglaubt, dass Spanien also durch die Gruppe geht. Also
Echt?
alle haben
Selbst in
gesagt,
Spanien
in der
nicht.
Gruppe, genau, alle haben gesagt, nein, die Gruppenphase scheiden sie aus, und weil sie hatten ehrlich gesagt auch keine Superstars außer Rudy Fernandez, die hatten keine jetzt, okay, Bruder Hernan Gomez sind jung, aber sie sind nicht diese Superstars wie Jul, wie Sergio Rodriguez, wie andere Spieler, die schon jahrelang gespielt haben. Und keiner hat geglaubt, aber am Ende haben sie das gewonnen. Ich glaube, Factor Scariolo war da. Das hat man gesehen in den Halbfinalen und besonders in den Finalspielen. Und das Deutschland so gut gespielt hat, hat mich nicht gewundert, weil ich habe das alles da gesehen. Ich habe diese Spieler, die da gespielt haben, miterlebt. Und die haben ohne Druck gespielt, klar, wie Außenseiter kann man sagen. Und dann mit dem Heimvorteil sind sie souverän Dritter geworden.
Du hattest ja, also Teamkollegen, jetzige von dir, waren ja auch dabei bei Spanien, also zum Beispiel Alberto Diaz. Musst du gegen den oft im Training ran, weil das stelle ich mir total nervig vor. Weil der, also defensiv ist das ja schon ziemlich übel, was der da machen kann.
Defensiv ist er wirklich ziemlich übel. Also zum Glück spielt der Point Guard und ich spiele auf der Position 3. Also wir haben keinen Kontakt in den Training, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie es für die gegnerischen Spieler ist, wenn sie gegen ihn spielen müssen. Ich habe viele Spieler gesehen und viele Spieler erlebt, aber er ist Full Court Press einer der, also nicht, wenn nicht der beste Spieler. Er hat so ein Touch und so ein Feeling für diese Defense Full Court, das ist unglaublich. Also das kann man überhaupt nicht mehr sagen, okay, das ist Glück. Das ist überhaupt nicht Glück. Also das, was er macht, ist wirklich überragend.
Was macht das für dich so als Teamkollegen aus, dann so jemanden neben dir zu haben, wo du halt weißt, okay, der kann die gegnerische, den Angriff einfach schon von vornherein komplett durcheinander bringen, weil der so viel Druck ausüben kann irgendwie?
Es ist leichter, wenn du in der zweiten, wenn du in der zweiten Phase von der Defense bist und er macht so viel Druck nach vorne, dann weißt du, dann musst du ihn nach oben verfolgen. Du kannst deinen Spieler hinter dir lassen, weil du weißt, in jedem Moment kann der gegnerische Spieler den Ball verlieren und dann bist du schon in der Attacke. Also du musst immer bereit sein und deswegen ist es leichter auch, wenn du so einen Spieler hast. Und dann ist es auch leichter, ihn zu verfolgen, weil nur ein Spieler muss den Tempo machen, dass die anderen Spieler ihn verfolgen.
Ja, es ist schon auf jeden Fall eine Waffe. Du hattest ja eben Rudy Fernandes auch schon angesprochen. Traditionell kommen ja also bei der spanischen Nationalmannschaft immer viele Stars von Real Madrid. Das ist jetzt am Dienstag auch der Gegner von Bayern im Audi Dome. Das Team ist natürlich auch wieder extrem tief besetzt, hat jetzt noch Mario Hezonja dazu bekommen, hat Gianna Musa hinzubekommen. Ist das für dich diese Saison so, wenn du auf die Euroleague guckst, der Top-Favorit?
Weil ich glaube, sie sind sehr, sehr tief besetzt. Also, es ist eine unglaubliche Mannschaft. Wir haben gegen die gespielt, am Anfang der Saison, unglücklich verloren mit dem letzten Schuss von Sergio Llull. Aber es ist eine komplett andere Mannschaft, wenn sie Euroleague spielen. Und ich glaube, wenn die gesund bleiben, mit diesem Kader können sie sehr, 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 sehr viel machen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die jetzt der Top-Favorit sind, weil Fenerbahce spielt auch einen sehr guten, kompakten Basketball. Efes würde ich niemals da vergessen. Und Monaco spielt auch einen sehr guten Olympiakos. Also, aber wenn Madrid gesund bleibt und wenn sie so spielen, wie die zurzeit spielen, ich glaube, sie werden ein sehr großes Problem für jede Mannschaft.
Musa ist jemand, der also auch eine sehr, sehr gute Saison spielt, der auch also in der Euroleague echt dominant ist, der bei der EM vorher auch schon echt stark war für Bosnien-Herzegowina. Ist das für dich momentan so in der Euroleague ein bisschen der Schlüssel oder kann man das bei so einem tiefen Team gar nicht richtig sagen?
Er ist einer, der konstant jetzt spielt. Einer, der in der Offense immer über 10 Punkte geht, auch manchmal auch über 20. Er spielt mit sehr, sehr viel Bewusstsein und ich glaube, dass die Mitspieler von ihm haben das auch gemerkt und jetzt finden sie ihn immer wieder, wenn es knapp wird und die glauben einfach an seine Qualitäten und das ist etwas, das er verdient hat. Er hat von Anfang der Saison sehr gut gespielt und Charakter gezeigt. Und klar, wenn du so einen Spieler hast, der in jedem Moment das Spiel entscheiden kann und dann hinter ihm hast du noch 15 andere Spieler, die so selber sind, dann ist das umso leichter.
Ja, was kann man gegen so ein Team und gegen so einen Spieler machen, deiner Meinung nach? Also, was ist so der, gibt es irgendwie was, wovon man sie abbringen muss, womit man ihnen das Leben irgendwie ein bisschen schwerer machen kann?
Nächst den Abend vor dem Spiel alle beten zu ihrem Gott und dann hoffen, dass sie die Dreierquote auf 20% haben und die Zweierquote auf 40% und dann hast du Option zu gewinnen. Wenn die so spielen wie die spielen oder wenn sie nur auf 80% sind, dann hat nicht nur Bayern sondern die meisten Mannschaften keine Chance.
Das klingt auf jeden Fall ziemlich eindrucksvoll. Beten ist immer eine gute Strategie, sicherlich. Am Donnerstag geht's dann nach Valencia. Das ist jetzt ein Team, was in der ACB mehr Schwierigkeiten hat. Also unter anderem stehen sie bei 4-6 und ihr habt auch gegen sie gewonnen. Also auch deutlich mit 16 Punkten Unterschied vor ein paar Wochen. Was war da so der Schlüssel? Also wo sind die angreifbar für dich?
Also da der Schlüssel da sicherlich war, dass die durch die vor uns zwei Euroleague-Spieler hatten in der Woche beide verloren und dann kamen sie gegen uns und wie ich gesagt habe, wenn du in der spanischen Liga mit diesem Tempo, du kannst es nicht aushalten, wenn du aus dem doppelten Euroleague-Woche kommst und da haben wir sie einfach zerstört, glaube ich, kann ich so sagen. Es konnte noch besser laufen, wenn wir ein bisschen weniger Respekt gezeigt haben, aber klar, du spielst in Valencia gegen eine Euroleague-Mannschaft, dann war es in der ersten Halbzeit immer noch ausgeglichen, aber in der zweiten Halbzeit, als wir gemerkt haben, okay, wir sind da, wir können das gewinnen, dann war es leicht. Den fehlen ein paar Spieler, Schlüsselspieler von Rossum auf der Point Guard-Position, der einer, der komplett anders ist als diese zwei, als Harper und der Jones. Klar, jetzt hapert es ein bisschen da auf der Point Guard Position, aber ich glaube, die sind eine Mannschaft, die in der Euroleague mit sehr viel Potenzial spielt. Das hat man in der letzten Spiel gegen Partizan gesehen, wo sie gewonnen haben, und mit denen ist es niemals leicht. Also klar, die Spieler haben auch ein bisschen mehr Motivation, wenn die Euroleague spielen, das muss man auch wissen. Und deswegen wird es auch schwieriger.
Ja, also sie haben ja, bevor sie bei Partizan gewonnen haben, auch schon in Piräus und bei Efes gewonnen. Also so das, genau. Das Potenzial hat man auf jeden Fall gesehen, dass die gefährlich sind. Aber dann danke ich dir vielmals für deine Scouting-Einschätzung. Das geben wir so weiter. Also vor allem die Strategie gegen Real, das hilft sicherlich sehr gut.
Sehr wichtig. Also die Nacht vor dem Spiel beten.
Unbedingt. Bevor wir dich dann gehen lassen, kommt aber natürlich noch die folgende Frage. Also du hast bei deinem Abschied gesagt, dass du auf jeden Fall irgendwann zurückkehrst nach München, dass das so dein Lebensmittelpunkt der Zukunft auch sein soll. Steht das noch oder bleibst du jetzt eher am Strand?
Also im Leben kann man nichts planen, wie du weißt. Also meine Liebe für den Bayern und für die Stadt, also ist enorm. München ist für mich Heimatstadt, würde ich auch so sagen. Meine zwei Kinder sind da geboren. Ich fühle mich wie zu Hause. Und in diesem Moment, klar, kann man nichts sagen, aber dass ich gerne nach München zurückkommen würde, um eine Saison weiter zu spielen, klar, das würde ich auch gerne jetzt hier unterschreiben. Wann das wird, weiß ich nicht. Zurzeit genieße ich die Zeit hier und ich bin hier gekommen, um etwas Großes zu machen. Dieses Projekt hier hat mir sehr, sehr viel gefallen, Malaga wieder nach oben zu bringen, wie es damals auch war, weil in den letzten zwei, drei Saisons haben sie nicht gut gespielt. Und momentan genieße ich die Zeit hier. Die Leute sind überragend, der Verein ist überragend. Aber man weiß nie, was passieren kann.
Ja, dann sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Ich meine, früher oder später musst du ja sowieso wiederkommen, weil, also Marco Pesic hat ja auch schon gesagt, irgendwann muss das Trikot auf jeden Fall unter die Hallendecke. Also so ein paar Ehrungen stehen da auf jeden Fall noch an. Aber das hat ja auf jeden Fall noch Zeit. Also gerade wenn es jetzt auch super läuft in Malaga, dann zeigt das ja auch erstmal.
Das wird so in 10 Jahren passieren.
Ja, genau, in 10 Jahren. Absolut. Dann wünsche ich dir erstmal weiterhin viel Spaß und Erfolg in der restlichen Saison. Dass das weiter so eine gute Zeit für dich ist. Und ja, vielen Dank auch nochmal für deine Zeit und wie gesagt, für deine Einschätzung.
Super, danke und sehr viele liebe Grüße an die Münchner und Servus und nicht zu viel Wein trinken. Wie sagt man das?
Ein bisschen Glühwein.
Glühwein, genau.
Ja, würde niemand machen in München.
Nein. Ja, genau, Glühwein und alles Gute für die nächsten Spiele. Ich werde das verfolgen, was die Zeit mir erlaubt und klar, ich bin immer rot und weiß.
Das hören wir doch gerne. Nihat, mach's gut.
Ciao, alles Gute. Servus.
Und das war's für heute. Vielen Dank nochmal an Nihat, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Abo oder sogar eine Rezension oder Bewertung. 5 Sterne, eh klar. Und empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal.
Ja, so Podcasts machen voll Bock, ey.